Ich war 2019 im Sommer, war ich bei der Familie von meinem Freund. Wir haben gegrillt abends und es war auch ein echt schöner Abend. Und dann hat die Stiefmutter von meinem Freund, Ex-Freund, nicht mehr Freund, hat dann einen Bioethanolofen auf den Tisch gestellt. Und als die Flamme dann ausging, hat sie leider nicht lange genug gewartet und schüttete dann Bioethanol nach. Und aufgrund der Restwärme kam es dann leider zu einer schweren Verpuffung und ich fing Feuer. Ja, das war der grobe. Ja, so ist es halt passiert und dann halt habe ich halt gebrannt und der Vater von meinem Ex-Freund hat mich zum Glück gelöscht und ja, war ein blöder Tag. Ja, und seitdem bin ich brandverletzt.
Gezeichnet vom Leben, fürs Leben, Leben mit Verbrennungen. Gezeichnet vom Leben, fürs Leben, Leben mit Verbrennungen. Gezeichnet fürs Leben. Ich bin Lena Cornelissen, Burn-Survivorin, Influencerin und Feministin und darf in diesem Podcast mit vielen spannenden Menschen über Verbrennungen, Behinderung, chronische Erkrankungen, Mental Health, Inklusion und Antidiskriminierung sprechen. Wie kommen wir zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen überall teilhaben können? Wie können wir endlich das Stigma psychischer Erkrankungen überwinden? Und was wünschen wir uns von Menschen ohne Verbrennungen, Behinderung oder Diskriminierungserfahrungen? Wir laden euch ganz herzlich ein, uns auf der Suche nach Antworten zu begleiten. Und jetzt erstmal Vorhang auf, Bühne frei und viel Spaß beim Zuhören.
Du stockst gerade ziemlich. Also es ist ziemlich abgehakt.
Ja, dann nutze ich jetzt einfach schnell die Zeit, um zu sagen, das ist wieder eine Folge, wo wir über den Unfall reden. Auch detaillierter, wo wir auch über die Zeit auf Intensivstation reden und so weiter. Und ich deswegen euch bitten würde, wenn euch das triggert, dann hört euch diese Folge noch nicht an. Und alles, alles Gute für euch.
Warte.
Okay, jetzt geht's. Als du gerade gesprochen hast, da habe ich echt wenig verstanden, aber jetzt.
Na dann. Hi Laura, voll cool, dass du da bist. Und ja, freut mich, dich zu sehen.
Hallo.
Immer dieser awkward Moment am Anfang, aber genau. Magst du dich kurz vorstellen, so persönlich?
Ja, gerne. Ich bin Laura, ich bin 20 Jahre alt, mache gerade eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Und ja, ich komme aus Schüttorf. Das ist in Niedersachsen, ganz nah an der niederländischen Grenze. Und ja, jetzt bin ich hier. Ich freue mich.
Ja, voll cool. Dann, genau, es geht ja heute auch so darum, dass du deine Geschichte erzählst, was dir geholfen hat. Vielleicht magst du einfach anfangen damit, was dir passiert ist. Und wie immer, du brauchst nur das sagen, was du möchtest. No pressure. Und ja, los geht's.
Ja, ich war 2019 im Sommer, war ich bei der Familie von meinem Freund. Wir haben gegrillt abends und es war auch ein echt schöner Abend. Und dann hat die Stiefmutter von meinem Freund, Ex-Freund, nicht mehr Freund, hat dann einen Bioethanolofen auf den Tisch gestellt. Und als die Flamme dann ausging, hat sie leider nicht lange genug gewartet und schüttete dann Bioethanol nach. Und aufgrund der Restwärme kam es dann leider zu einer schweren Verpuffung und ich fing Feuer. Ja, das war der grobe. Ja, so ist es halt passiert und dann halt habe ich halt gebrannt und der Vater von meinem Ex-Freund hat mich zum Glück gelöscht und ja, war ein blöder Tag. Ja, und seitdem bin ich brandverletzt.
Ja, es kommt immer so unerwartet.
Auf jeden Fall. Das war wirklich komisch. Ich habe 2 Wochen vor diesem Unfall meine erste Narkose gehabt. Und da habe ich noch mit meinem Ex-Freund drüber gesprochen. Boah, ich war noch nie im Krankenhaus, musste noch nie mit dem Rettungswagen fahren und hatte noch nie eine Operation oder sonst was. Und wirklich 2 Wochen später kommt alles auf einmal.
Ja. Ja, manchmal, also ich glaube ehrlich gesagt nicht so ins Schicksal, aber manches kommt mir so im Nachhinein bei mir so ironisch vor. Also richtig zynisch zum Teil. Ja. Magst du kurz nochmal erklären, was eine Verpuffung ist?
Oder? Ja, das ist halt, wir wissen halt auch nicht genau, weshalb die Verpuffung entstanden ist. Entweder kommt es daher, weil halt Bioethanol in Kontakt mit dieser heißen Fläche gekommen ist, oder dieser Gas aus diesem Kanister ist ist halt in Kontakt mit einer Kerzenflamme gekommen. Und so kam es halt, wie gesagt, zur Verpuffung. Da ist dann halt ein riesen Feuerball, der dann entsteht, und der flog dann halt einmal nach oben und dann einmal zu mir. Also Kann man sich vorstellen, als wäre es wirklich ein riesen Feuerball, der dann einmal eben so rumfliegt.
Ja, voll krass. Voll schön, dass du es überlebt hast.
Ja.
Es ist dann immer so ein bisschen zur Beschreibung, wie in diesen ganzen Films, wo das immer so cool dargestellt wird. Aber wenn du dann selber an so einem Feuerball bist, ist es halt alles andere als cool.
Ja.
Aber du wurdest gelöscht.
Ja, genau.
Ging's dann weiter?
Ja, ich kann auch erstmal erzählen, vielleicht, wie ich gelöscht wurde.
Ja.
Und zwar ist halt erst der Bruder von meinem Ex-Freund zu mir gerannt, hat versucht, mich auszuklopfen, und dann kam halt auch schnell der Stiefvater von meinem Ex-Freund. Er ist aber erst zu seiner Freundin gerannt und hat ihr das Kleid vom Leib gerissen, weil sie leider auch Feuer fing, beziehungsweise das Kleid. Und ja, dann haben beide mich dann ausgeklopft. Der Vater von meinem Ex-Freund, der hat die ganze Zeit versucht, meine Jacke mir vom Körper zu ziehen, aber das war halt eine echt dicke Jacke, weil es halt schon 11:45 war in der Nacht. Und das hat er leider nicht geschafft. Und dann haben die mich halt die ganze Zeit versucht auszuklopfen. Ich habe auch die ganze Zeit versucht, mich auszuklopfen. Und ja, dann habe ich mich nach einer Zeit auf den Boden geschmissen. Habe auch versucht, mich da... Ich habe so gedacht, ja, vielleicht bringt das ja irgendwas. Ja, dann haben die mich noch weiter ausgeklopft. Und dann waren die Flammen zum Glück auch irgendwann mal weg. Aber das hat sich natürlich angefühlt wie 10, 20 Minuten, die ich da gebrannt habe. Was natürlich nicht so war zum Glück. Aber es war schon... Ja, es war krass.
Boah, 10, 20 Minuten.
Ja, so hat es sich angefühlt, auf jeden Fall. Boah. Es ging einfach nicht aus.
Das ist furchtbar. Du bist dann ja gefangen. Also im Endeffekt bist du ja so, du stehst in Flammen, also wirklich literally. Und es geht einfach nicht aus. Und
ja.
Ich meine, früher Erste Hilfe unter Kursen, ne? Da gab es ja auch immer bloß Sauerstoff wegmachen, ausklopfen, auf den Boden legen, irgendwie so. Aber ehrlich gesagt ist es ja so, dass in den Kursen entsteht dann immer so ein bisschen Lachen, ne? Das passiert doch sowieso, wenn die das auf den Boden schmeißen. Und ich find's einfach so schade, auch wenn ich mir jetzt Filme angucke, 2 Jahre später, sehe ich die einfach mit ganz anderen Augen, dass da Feuer immer so cool ist, ne? Und Brennen so cool ist, aber es ist nicht cool.
Nee, auf keinen Fall. Für mich war es auch sehr schlimm. Ich habe mich vielleicht nur wenige Sekunden selbst gelöscht oder selbst versucht zu löschen, aber es hat sich natürlich angefühlt wie Minuten. Aber ich wusste halt nicht, wo ich brenne. Das zog auch alles in mein Gesicht. Die Flammen waren halt so hoch, dass ich auch nur Feuer gesehen habe, und ich wusste nicht, wo soll ich löschen, wo brenne ich, wo brenne ich nicht. Und das fand ich auch total schlimm, weil ich auch gar nicht wusste, ich konnte es auch von den Schmerzen her gar nicht zuordnen. Ich habe alles gespürt. Ich dachte so, mein Adrenalin dachte ich bestimmt auch so, nee, jetzt setze ich mal nicht ein. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und das war ein sehr schreckliches Gefühl. Und überhaupt nicht toll. Und wie du das auch schon mit dem Film erwähnt hast, das wird immer so cool dargestellt, und bei einer riesen Verpuffung denken sich alle immer so, wow, aber nee, das ist überhaupt nicht wow. Wenn du da mal in der Nähe stehst, ne? Boah, da kann so viel passieren.
Ja. Ja, inzwischen bist du ja auch sehr aktiv. Du hast ja auch deinen Instagram-Account, aber da kommen wir später auch noch zu. Wo du halt auch aufklärst über die verschiedenen Ursachen, die zu Brandverletzungen oder zu Verbrennungen führen können, was auch Dinge sind, die wir eigentlich alltäglich machen.
Ja. Ja,
und ich finde, all diese Gespräche, die ich hier führe, sind so die lebenden Beweise, dass es eigentlich jederzeit schiefgehen kann. Keine Person, mit der ich hier gesprochen habe, hatte das, als es passiert ist, hatte damit gerechnet, dass es passiert. Also wir brauchen jetzt nicht komplett nur Angst zu haben, aber eine gewisse Vorsicht wäre doch sinnvoll. Und inzwischen, ich schaue einfach Filme mit einem anderen Gefühl. Und finde ich dann doch auch furchtbar, welche Vorstellung vermittelt wird von klein auf, also dass Feuer sowas Cooles hat, ne? Aber ja, nochmal schön, dass du es überlebt hast. Und du hast noch komplette Erinnerungen daran.
Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich an die Gedanken, als ich die ersten Sekunden in Flammen stand. Ich erinnere mich an alles haargenau. Auch an die Gedanken, als ich aus dem Koma erwacht bin. Das ist verrückt, wirklich. Ich erinnere mich an alles. bis ich wirklich, bis man mich schlafen gelegt hat sozusagen. Aber selbst daran erinnere ich mich fast noch, wie ich halt so im Krankenwagen reingeschoben wurde, bis dann das Licht ausging. Also das ist eigentlich echt erschreckend, woran ich mich erinnere. Und selbst auch an die Schmerzen, das ist echt das Schlimme.
Ja. Ja, ich finde es total interessant, sag ich mal. Manche Menschen erinnern sich, manche erinnern sich nicht bewusst. Also ich habe ja auch mein Kopf erinnert sich auch nicht bewusst daran. Also ich merke einfach, dass so viel in Albträumen hochkommt oder dass der Körper auch irgendwie so sich zu erinnern scheint. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was genau passiert ist. Und Menschen, die sich dran erinnern, manche haben Schmerzen gespürt, andere nicht. Und es zeigt ja nochmal, wie individuell das auch alles ist, ne? Aber es tut mir voll leid, dass du da jetzt vermutlich auch immer noch diese Erinnerungen so mit dir rumtragen musst, ne?
Ja, ich finde die Erinnerung gar nicht, das hört sich jetzt echt komisch an, aber ich finde die gar nicht so schlimm. Ich konnte damit abschließen, sozusagen. Ich bekomme nicht irgendwie Schweißausbrüche oder so, wenn ich dran denke. Am Anfang war es schon ziemlich komisch, wenn mir mal sehr warm wurde, dann dachte ich so, oh mein Gott, ich fange wieder an zu brennen. Das war echt komisch, aber jetzt mittlerweile kann ich da normal drüber nachdenken. Ich kann ganz normal davon erzählen und da bin ich auch sehr dankbar, was das angeht. Also da habe ich schon irgendwo anders, habe ich dann noch mehr Baustellen, zum Beispiel die Krankenhauserlebnisse oder so. Aber allein der Unfall an sich, ich bin sowas von glücklich, dass ich da nicht wirklich Probleme habe und auch nicht wirklich Albträume.
Ja. Ja, dann lass uns doch mal weiter gucken zu den Krankenhauserlebnissen, wenn du magst und da auch nur das erzählen, was du möchtest. Ich habe ja selber, wie gesagt, meine Traumata kommen auch aus dem Krankenhaus, nicht vom Unfall selber im Endeffekt. Aber es ist ja auch ein Riesenschritt erstmal gewesen, dass du damit so abschließen konntest.
Ja.
Also, das ist doch schon mal super.
Ja.
Okay, du wurdest dann schlafen gelegt. Ins Koma.
Ja, genau. Und dann wurde ich in eine Nachbarstadt gefahren, weil damit ich dann mit dem Helikopter in die nächste Spezialklinik geflogen werden konnte. Und das ging halt bei mir im Dorf nicht, weil alles viel zu dunkel war. Und eigentlich sollte der Helikopter erst auf ein Feld landen, aber es ging dann auch nicht, weil es zu dunkel war und er hätte erst die Feuerwehr kommen müssen, alles ausleuchten und dafür war die Zeit halt nicht da. Ja, und dann wurde ich halt mit dem Helikopter nach Gelsenkirchen gebracht, dann kam halt alles, Branddusche und so. Und dann lag ich eine Woche im künstlichen Koma, wachte dann auf und dann fing's an. Für mich auch mit die schlimmste Zeit, weil ich konnte nicht sprechen, ich konnte irgendwie nicht anderen Leuten zeigen, wie es mir gerade geht, weil mein Gesicht auch komplett verbunden war und das fand ich sehr schlimm. Ich konnte nicht irgendwie sagen, mir geht's gerade, natürlich ging es mir nicht gut, aber ich konnte gerade nicht sagen, ja, lass mich mal bitte alleine oder hör mal mit diesen Sprüchen auf oder so, weil manche Sprüche auch von Verwandten, die haben mich sehr, sehr geärgert. Zum Beispiel auch, boah, wenn du aus dem Krankenhaus raus bist, dann trinken wir wieder ein Bier oder fahren zum Fußball. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich wusste, ich kann so, so viele Monate ja jetzt wahrscheinlich nicht ein Bier trinken oder nicht zum Fußball. Ja, und auch diese Hilflosigkeit und dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin. Das kennst du ja auch. Man darf nicht alleine auf die Toilette, man kann sich nicht alleine bewegen und so. Und das fand ich sehr schlimm und ich glaube, das war auch mit das Schlimmste daran. Ja, und dann hatte ich mehrere Hauttransplantationen und dann hatte ich noch so Zwischenfälle wie eine Lungenentzündung und eine Blutvergiftung und alles. Und das war alles schon sehr schrecklich für mich, besonders auch die Blutvergiftung, weil man sagte zu mir, es war Freitagvormittag, man sagte zu mir, ja, wenn nichts dazwischen kommt, keine Infektion oder so, dann darfst du am Montag auf Normalstation und das war für mich ein Riesenerfolg. Aber dann kam die Blutvergiftung und dann hieß es erstmal, ja, okay, vielleicht kommst du doch noch nicht auf Normalstation. Aber ich habe es zum Glück geschafft. Ja, und das war dann ja ganz grob die Intensivstationszeit. Aber das ist natürlich auch vieles passiert. Zum Beispiel so eine blöde Klammer, womit man halt die Hauttransplantation festgemacht hat. Die steckte.
Furchtbar.
Ja, soll ich weiter erzählen oder trinke
ich? Ja, nein, ich erzähle gerne weiter.
Okay.
Man
meinte tatsächlich zu mir, dass ich ein Trauma davon in diesen Klammern bekommen habe, weil ich das bei einer Ärztin ziemlich grob mit mir umgegangen ist einmal. Sie hat ziemlich diese Überknüpfer rausgezogen und dann, es war sehr schlimm, ja. Und eine steckte auch in einer Sehne drin in der rechten Hand beziehungsweise im Handgelenk. Und da haben wir auch erstmal versucht, das so rauszubröckeln sozusagen, haben versucht rauszuziehen, aber es ging nicht. Und dann musste man das auch wohl in der nächsten OP machen. Das waren höllische Schmerzen. Und diese Klammern, das war ein Punkt, da hat es bei mir aufgehört. Ich habe mich immer geweigert. Ich dachte so, nein, ich möchte diese Klammer nicht gezogen bekommen. Bitte mach das in Kurznarkose oder so. Das war sehr schlimm. Genauso wie Duschen. Duschen fand ich auch irgendwie total schlimm, weil ich das alles irgendwie mit Schmerzen verbunden habe. Weil ich wusste, danach folgt halt der Verbandswechsel, ne? Und Verbandswechsel, ja. Ja, sehr, sehr schmerzhaft und sehr schlimm.
Oh ja, die Verbandswechsel, das ist irgendwie... Ich merke so, es ist bis heute so, auch wenn die Schmerzen nicht mehr annähernd so groß sind, aber ich lasse einfach... Also ich kann total schlecht Leute an meine Verbände ranlassen. Mhm. Mir wurden die einfach so oft abgerissen und ich habe geschrien vor Schmerzen und es wurde einfach weitergemacht. Und ich, ehrlich, sobald da jemand kommt heute, ich fange immer noch fast an zu heulen, weil einfach, ja, ich da so ausgeliefert war dem Ganzen. Und auch das, was du meintest, dass eine Ärztin da grob mit dir umgegangen ist. Ich finde so, das Riesenproblem ist, glaube ich, dass sich viele auch Fachkräfte nicht vorstellen können, wie es ist, Patientin zu sein. Und das etwas, was du einer gesunden Freundin gegenüber machen kannst, einer Patientin gegenüber, was ganz anderes ist. Weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber irgendwann bist du ja emotional auch komplett am Arsch.
Ja.
Also du bist so verletzlich, du bist, also irgendwann liegen die Nerven ja literal, also sprichwörtlich blank und es geht einfach nichts mehr. Und wenn dann noch immer mehr dann, ja, ich weiß nicht, wenn dann immer noch mehr obendrauf kommt, das macht es einfach noch unerträglicher. Und diese Hilflosigkeit, das ist wirklich was, was ja fast alle berichten, wo unerträglich war. Und ich meine, du warst 18 auch, ne?
Ja.
Ich ja auch. Und ich meine, ich war gerade Freiwillige in Bolivien und ich hatte anderen Leuten geholfen und plötzlich konnte ich gar nicht und war komplett auf Hilfe angewiesen. Ja, das ist etwas, also irgendwann gewöhnst du dich dran, aber ja.
Ja, das ist, da habe ich auch noch kürzlich drüber nachgedacht. Also ich lag im Bett und ich habe gedacht, Mann, du bist 18 Jahre alt und du darfst nicht alleine auf Klo, du kannst nicht alleine essen, du musst gefüttert werden und alles. Und da wurde es tatsächlich zur Normalität, dass man mich aufs Klo begleiten, auf den Toilettenstuhl begleiten musste. Und jetzt kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Da denke ich mir schon wieder so, nee, überhaupt nicht. Aber da war es wirklich Normalität und ich habe da meine Hemmung verloren. Ich hatte da gar keine Hemmung mehr nach einer Zeit. Und das finde ich sowas von traurig, dass es auch allgemein, dass es Leute erleben müssen. Aber ich fand das so schlimm, dass ich gerade 18 war. Ich wollte leben und ich konnte nicht leben. Ich war an diesem Punkt angelangt, dass ich nicht alleine auf Klo konnte, dass ich nichts konnte. Man durfte ja nichts. Man durfte nicht alleine aufstehen, nichts. Und das fand ich, es war sehr schlimm. Aber ja, hat aber hoffentlich, es hat ja zum Glück ein Ende gehabt.
Ja, zwei Punkte dazu. Ich finde es total spannend, wie schnell ich mich wieder umgewöhnt hatte. Also als es dann wieder irgendwann ging, hatte ich gedacht, okay, jedes Mal, wenn du jetzt alleine aufs Klo gehst, du feierst das richtig. Weil irgendwann wird das halt auch wieder Normalität. Und das Zweite ist, ich habe mich viel gefragt, ich bin ja auch gesundheitspolitisch aktiv, was kann denn anders gemacht werden? Weil dass Leute Unfälle haben werden, wird nicht komplett zu verhindern sein. Dass auch junge Menschen auf Intensivstationen kommen, wird auch nicht komplett zu verhindern sein. Oder generell Menschen auf Intensivstationen kommen. Aber wie gehst du dann mit diesen Menschen um? Weil du in der Situation, du kannst es einfach nicht. Also die können dich nicht gesund zaubern oder so. Und es gibt ja auch Menschen, die sind ihr Leben lang auf diese Hilfe angewiesen. Und das dann einfach, also bei mir wurde sich einmal über den Inhalt des Toilettenstuhls lustig gemacht oder sowas. Das ist halt so absolut abartig.
Boah, das ist schlimm.
Grässlich. Einfach grässlich. Weil was sollst du denn machen? Du sollst ins Bett machen. Das ist ja die einzige Alternative.
Ja.
Wenn du nicht aufstehen kannst. Und manche oder viele haben das, finde ich, sehr, also so sehr, ohne das irgendwie zu kommentieren und einfach so, als sei das das Normalste der Welt, was es ja für sie auch ist. Und dann, ja, aber andere haben es halt einem noch so viel schlimmer gemacht und danach, ja, du verlierst alles, also jedes Schamgefühl, was auf der einen Seite traurig ist, auf der anderen Seite ist ja sonst der Aufenthalt noch mehr zur Qual. Also wenn du jedes Mal, wenn du geduscht wirst, wenn du das oder das machst, wenn es dir jedes Mal peinlich ist, ist ja furchtbar.
Ja.
Aber dann wiederum ist es natürlich auch traurig eigentlich.
Ja. Nee, ich habe zum Glück gar nicht so viele schlechte Erfahrungen mit den Pflegern gemacht. Das war jetzt nur einmal die Erfahrung mit der Ärztin und die konnte ich nicht wirklich leiden. Die hat sich auch einmal mit meiner Lieblingspflegerin sozusagen echt angelegt, weil weil sie wohl nicht schnell genug beim Verbandswechsel war. Und dann haben die sich fast angeschrien in meinem Zimmer und ich war so sauer auf diese Frau, ne? Und seitdem, aber ich habe echt Glück gehabt, was es anging mit dem Pflegepersonal und die anderen Ärzte, die waren super, die waren vorsichtig und sie haben echt kooperiert und ja, da einmal danke an diese Leute. Ich hab denen schon so oft gedankt, aber ich habe da wirklich Glück gehabt und ich find's schlimm, wenn ich solche Storys wie deine höre. Auch das mit diesem lustig machen oder so, das geht überhaupt nicht.
Ja. Also das mit dem Lustigmachen ist nicht jeden Tag passiert, aber es war doch, ich finde, sie haben sich sehr viel rausgenommen, auch mit bestehenden Vorerkrankungen, sag ich mal, psychischer Natur. Und dann irgendwie habe ich so, im Nachhinein wird mir klar, dass es zum Teil wirklich am Psychoterror gegrenzt hat. Nicht alle. Ich hatte super tolle Ärztin, ich hatte super tolle Pflegerin. Und ohne die hätte ich es vermutlich auch gar nicht so irgendwie geschafft, psychisch da wieder rauszukommen. Aber es waren halt auch die anderen. Und das Problem ist, du bist ja mehr oder weniger daran gefesselt. Also du kommst ja nicht raus. Und die gehen nach ihrer 8-Stunden-Schicht wieder nach Hause und dann ist gut. Aber du bleibst ja da. Und wenn du sowieso verletzlich bist, dann beschäftigt dich das ja auch viel mehr. Und das finde ich, sind so solche Dinge, die dürfen einfach nicht sein. Und wir können jetzt sicher warten, dass alle Krankenpflegerinnen und alle Ärztinnen schon mal Patientinnen waren. Aber dass sie da auch gezielt geschult werden und auch mit den Leuten reden, wie das jetzt für sie ist. Und das einfach, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich wurde nie als Expertin für mich selber angesehen. Es haben mir immer andere gesagt, was mein Körper hat. Aber mir wurde nicht das Recht zugesprochen, meinen Körper zu kennen und zu wissen, wann ich Schmerzen habe, wann mir übel ist oder so.
Also das Problem hatte ich jetzt nur einmal gehabt. Tatsächlich, da konnte ich auch noch nicht sprechen oder so. Da lag ich halt im Bett. Ich konnte nachts irgendwie nicht schlafen, aber ich habe nicht am Unfall gedacht. Ich habe einfach über mein Leben nachgedacht. Ich dachte so, Laura, was musst du jetzt ändern? Was läuft falsch? Von welchen Leuten trennst du dich oder so? Und da war ich halt wach und da meinte man zu mir, sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung und denkt die ganze Zeit an einen Unfall. Also ich würde dazu stehen, wenn man sagt, ja, du hast gerade eine PTBS oder du hast halt eine davongetragen, würde ich sagen, okay, ist akzeptiere ich, ist auch überhaupt nicht schlimm nach so einem Unfall. Aber bitte sag nicht, dass ich gerade wach liege, weil ich die ganze Zeit an diesen Unfall denke. Nein, ich denke nicht an einen Unfall, ich denke über andere Sachen nach. Und ich habe immer mitbekommen, wie man das dann den Pflegerinnen und Pflegern weitergegeben hat. Dann so, ja, sie liegt gerade wach, sie denkt an einen Unfall. Und da habe ich gedacht, nein, das ist so nicht. Und das hat mich sehr geärgert. Und aber ich konnte sonst wirklich selbst immer entscheiden. Die haben mich gefragt, wie es von den Schmerzen her. Und ich konnte dann auch selbst entscheiden, möchte ich noch mehr Schmerzmedikamente haben? Möchte ich meine Zähne weiter zusammenbeißen oder so? Ja, aber das mit diesen Gedanken, oder dass die mir gesagt haben, was ich gerade denke, ne, da habe ich gedacht, nee, das geht doch überhaupt nicht. Aber das war auch eh eine Person, die ich eher unsympathisch fand. Aber letztendlich war ich zum Glück nur 5 Wochen mit denen zusammen und ja. Und zum Glück war sie nicht immer für mich zuständig. Ja. Aber es war schon, es hat mich sehr geärgert.
5 Wochen sind aber auch schon 5 Wochen. Vor allem, nicht unbedingt immer ein Ende in Sicht ist. Aber nochmal zu dem, was du meintest mit dem, dass sie dir dann erzählt haben, woran du denkst, ich finde, das ist einfach übergriffig und grenzüberschreitend. Mhm. Und auch, selbst wenn es nur einmal gewesen sein sollte oder so, es wird ja weitergegeben. Und das, was die Ärztin sagt, sie ist die Expertin und dir wird nicht geglaubt. Das finde ich halt, es ist so falsch, weil du bist auch Expertin über deinen Körper. Expertin in der Theorie und auch, wie du es umsetzt, aber du weißt, was du denkst und du weißt, was du fühlst. Und das weiß man sonst. Und absolut, es ist, also ich meine, bei mir steht immer noch drin posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist so, meine Güte. Auch genug Sachen erlebt. Und Absolut, das ist nicht schlimm. Aber wenn wir jetzt Leute sagen sollen, ich würde das oder das vermeiden, weil das da ein Kriterium ist, was ich aber einfach nicht mache, das ist dann immer dieses irgendwie dich in irgendeine Form pressen wollen, damit du so dem Bild entsprichst. Und nein, einfach nicht. Und es macht ihnen natürlich auch weniger Arbeit, ne?
Mhm.
Ist eine vierte BS, können wir sowieso nichts machen, dann so, Punkt.
Ja.
Dann ist mein Psychiater vorbei.
Ist einfach, nee, ich find's auch, nee, ich reg mich jetzt schon wieder drüber auf, ich denke da gerade die ganze Zeit drüber nach und nee, es hat mich schon sehr geärgert und ich kann auch verstehen, dass du dich da sehr drüber ärgerst und wie du es auch schon sagtest und vielleicht für andere Zuhörer, wenn man ihnen sagt, ja, du hast gerade posttraumatische Belastungsstörung, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist wirklich, und das wollte ich damit auch nicht vermitteln. Ich habe gesagt, nein, nee, ich habe keine.
Nein.
Das ist wirklich nichts Schlimmes, aber ich wollte einfach nur sagen, ja, ich habe aber gerade an nichts gedacht. Es kann wirklich in ein paar Jahren sagen, dass ich auf einmal total die Flashbacks bekomme, dass ich auf einmal total Angst bekomme, dass ich Albträume habe oder so. Aber jetzt ist alles gut.
Nein, und das ist auch voll okay. Also, ja. Ich finde, du musst, es ist ja auch nicht immer so, dass andere Leute, wenn sie was Traumatisches erleben, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und das ist auch voll okay.
Ja.
Und nein, du hattest das auch auf keinen Fall gesagt. Ich wollte nur den Punkt, den du hattest es ja gesagt, nur nochmal unterstreichen.
Ja.
Ich finde es einfach, ja. Mich macht es immer so traurig, wie Menschen das Leben noch viel schwerer gemacht wird, als es sowieso schon ist. Es ist, wenn du Verwandte hast, die dir dann sagen, ja komm, hey, wir gehen dann wieder ein Bier trinken oder so, wenn das hier demnächst mal vorbei ist, das tut genauso weh, wie wenn jemand sagt, hä, du hast doch gar nichts, dieser Mensch eine psychische Erkrankung hat. Ja, aber wie war das generell mit Unterstützung von Familie und FreundInnen?
Ja, die Unterstützung war auf jeden Fall da, aber ich habe manchmal gedacht, also meine Klinik war halt auch etwas weiter weg und ich habe dann auch meinen Freunden gesagt, nee, kommt mich jetzt nicht besuchen, wir können schreiben, wir können Videochat machen oder so und wir sehen uns dann nach dem Krankenhausaufenthalt. Es war ja halt auch unglaublich anstrengend, wenn man irgendeinen Besuch bekommen hat. Aber ich hätte mir zum Beispiel auch mehr Unterstützung von meinem Ex-Freund gewünscht, denn er hat mich jetzt innerhalb 10,5 Wochen Klinikaufenthalte hat er mich nur zweimal besucht und einmal hat er abgesagt, weil er meinte, nö, ich bin zu müde. Und das ist jetzt zum Beispiel was, da hätte ich mir viel mehr Unterstützung von ihm gewünscht. Auf jeden Fall. Auch nach der Krankenhaussache, als ich wieder zu Hause war, da habe ich auch nicht besonders viel Unterstützung bekommen, weil er war ja mit bei dem Unfall mit dabei. Und ja, er hatte dann auch natürlich auch seine Probleme, auch ein Trauma. Und ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber sonst, was das angeht mit Bruder, Mutter, Stiefvater oder so, da habe ich echt eine gute Unterstützung bekommen. Und auch mein Vater und Tante, Onkel, jeder. Da waren die echt auf meiner Seite. Und ja, kann ich mich echt glücklich schätzen. Da lief alles gut. Außer das mit meinem Ex-Freund, das war natürlich. Ich habe mir halt so gedacht, du bist gerade die Person, die ich mit am meisten brauche, aber sie war nicht da. Und das war sehr, sehr schlimm für mich. Ja.
Ja. Ja, das kann ich mir, ich sag mal, gut vorstellen, auch wenn ich in keiner Beziehung war und es dementsprechend nicht komplett nachfühlen kann. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, es ist, das Gemeine an so einer Sache ist einfach, dass andere Menschen auch mit irgendwas beschäftigt sind. Und irgendwie, du hast eben als Familie und Freundin nicht außenstehende Menschen.
Mhm.
Sondern die haben ja auch eine emotionale Beziehung zu dir und verarbeiten das unterschiedlich. Ich will damit auf keinen Fall irgendwas rechtfertigen, ja. Ich finde es immer, ich meine, er war auch erwachsen, ne? Also wenn es jetzt ein Kind wäre oder so, ja, alright. Und auch so, du sagst ja, es ist natürlich klar, dass der auch mit seinen Sachen beschäftigt war. Und trotzdem, auch trotz dieser eigenen Belastung, finde ich, müssen manchmal einfach die Prioritäten gesetzt werden.
Mhm. Also,
und das, ja, ist natürlich schade, wenn es dann so ausfällt.
Ja, es war halt sehr ärgerlich. Das waren meist immer leere Versprechen wie, ich komme dich besuchen und letztendlich war er doch nicht da. Und das ist, weil manchmal habe ich mich da wirklich tagelang drauf gefreut und dann wurde es abgesagt. Oder auch in der Reha-Klinik meinte er, du, ich komme dich übers Wochenende besuchen. Und ich habe mich da die ganze Zeit drauf gefreut, weil ich habe es gehasst, in dieser Zeit in der ersten Reha-Klinik alleine zu sein. Und ich habe mich da alleine gefühlt und ich habe mich so sehr gefreut, dass mich dann mein Freund besuchen kommt. Und dann hat er wenige Tage vorher abgesagt und ja, das war alles ziemlich, es war ziemlich blöd. Und er hatte immer die Möglichkeiten gehabt, mich besuchen zu kommen. Es hat jeder ihm angeboten, ja, komm, wir nehmen dich mit. Und ja, war halt leider nichts. Kann ich auch nicht mehr ändern, aber ja, ist halt so passiert. Ist blöd gelaufen, aber ja.
Du darfst dich trotzdem drüber ärgern.
Auch ja, das mache ich auch noch gerne.
Also Ärger muss nicht immer, finde ich, zielgerichtet sein. Also Ärger muss nicht immer produktiv sein, sondern solange du er dich nicht auffrisst, was er anscheinend nicht tut. Aber dieses, wenn du dann auf jemanden wartest und diese Person sagt dann kurz davor ab, oh, das fand ich auch furchtbar.
Ja.
Also die Klinik war relativ nah daran, wo ich wohne, also nicht so weit entfernt. Und ja, ich hatte sehr viel Besuch. Also jeden Tag waren meine Eltern da und noch irgendeine Freundin. Meine Mutter hatte das alles koordiniert. Und natürlich fand ich es anstrengend, aber es war so das Highlight des Tages immer. Ich war immer so traurig, wenn die Besuchszeit dann rum war. Und ja, nee, also von daher, da war ich immer total dankbar für. Und natürlich, es haben sich Freundschaften aufgelöst, aber ja, ich muss sagen, die Freundinnen, die ich habe, was jetzt echt viele sind, auch weil viele neue dazugekommen sind, haben einfach auch diesen Prozess durchlaufen. Also, weil natürlich müssen die auch irgendwie da mit klarkommen. Und es dauert, finde ich, jetzt länger, weil die nicht so intensiv mit der Sache beschäftigt sind. Ja, aber inzwischen bin ich da sehr happy. Was hat dir sonst geholfen im Krankenhaus am Anfang?
Die Pfleger tatsächlich. Ja. Also sie haben mir sehr, sehr viel geholfen und ich vermisse sie tatsächlich auch sehr. Also das ist wirklich, ich denke an einen Unfall, es ist nichts, löst nichts in meinem Körper aus, aber wenn ich an die Pfleger denke, dann werde ich teilweise auch sehr, sehr traurig, weil ich sie sehr vermisse. Also da hat sich, ich habe eine zweite Mutter für mich gefunden, die im Krankenhaus, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden meinen Körper so sehr anvertraut wie dieser Person. Und ich habe da auch so viele Leute gefunden, mit denen ich dann die Stunden beim Verbandswechsel, die haben wir die ganze Zeit nur durchgeredet, wir haben Musik gehört, wir haben zusammen getanzt, beziehungsweise so ein bisschen rumgehampelt, weil ich konnte mich da noch kaum bewegen und ja, die haben meine Hand gehalten, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht, die haben mich getröstet, alles. Also die haben mir sehr, 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 sehr geholfen, auf jeden Fall.
Wie schön.
Ja, und das war auch wirklich, manche Pfleger, also es war meist täglich so, manche haben gar nicht bei mir Dienst gehabt sozusagen, aber sind dennoch mal eben reingekommen und haben gefragt, wie es mir geht und wie es jetzt aussieht und haben sich immer nach mir erkundigt. Und ja, das sind Leute, die haben einen Riesenplatz in meinem Herzen gewonnen. Und ich freue mich so sehr, wenn wir uns irgendwann wiedersehen können. Leider ist Corona jetzt da. Ich hätte sie gerne zum Jahrestag besucht letztes Jahr. Aber irgendwie schaffen wir das noch. Und ich vermisse sie wirklich sehr, weil das für mich auch irgendwie Freunde geworden sind. Und diese eine besondere Pflegerin, die wie eine Mutter für mich geworden ist. Ich habe mir ihren Namen auch tätowieren lassen. die ist einfach, nee. Ich finde es schade, dass ich die nicht um mich herum haben kann oder dass ich keine Bilder von denen habe. Ich bereue es so sehr, dass wir nicht gemeinsam Bilder gemacht haben, aber ich dachte mal so, nee, jetzt sind zu dieser Zeit keine Bilder von mir. Aber ja, es sind wirklich sehr, sehr tolle Personen und ohne die ganzen Pfleger wäre ich mit Sicherheit nicht diese Person, die ich jetzt bin. Also natürlich haben mir auch sehr viel Freunde und Familie geholfen und alles, aber diese Pfleger, die haben auch sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt und die haben sehr viel geschafft. Ja.
Das ist total schön zu hören. Und es ist natürlich irgendwie so, ich weiß nicht, aber optimal gelaufen, was diese Sache angeht. Also, dass das schon mal, also optimal ist immer so groß, aber einfach, wenn es schon mal an der Stelle wirklich gut gelaufen ist. Und ich kann das voll gut nachvollziehen. Also, es gibt auch Pflegekräfte, wo ich jetzt immer noch so, ja, voll dankbar bin für alles, oder auch ein Arzt auf Intensivstation. Tatsächlich ist es bei mir manchmal jetzt eher so, die Leute, die ich jetzt nochmal inzwischen in der Reha oder da, die mir einfach so ans Herz wachsen, ja, ich war, glaube ich, zweimal wieder auf der Intensivstation, also nicht auf der Intensivstation, aber habe einfach, keine Ahnung, Kuchen mitgebracht und dann mit denen noch kurz geredet. Immer in der Hoffnung, dass nicht diese beiden Drachen da jetzt auftauchen würden, die mich da wirklich, oh, die einfach furchtbar waren. So sind sie nicht. Es war total schön und irgendwie hatte ich so das Bedürfnis, auch über sehr vieles nochmal zu reden, weil gerade, ich glaube, ich lag fast 4 Wochen im künstlichen Koma und danach war ich so durcheinander. Ich habe eine total strange Sicht auf die Dinge und ich wollte das einfach nochmal besprechen mit denen. Das ist natürlich echt doof mit Corona. Weil, ja, denke ich mir auch. Aber ja. Ja.
Ja, das mit dieser anderen Sicht, ne, das kenne ich tatsächlich auch. Ich fand es auch so komisch, wie ich gedacht habe und was ich geglaubt habe zu sehen und alles. Und ich dachte mir auch, nein, Laura, wie peinlich. Oder was ich auch irgendwelchen Pflegern oder so gesagt habe. Und vor allem daran erinnere ich mich teilweise auch noch. Aber das war so teilweise so unangenehm, ne? Oh Gott. Und ich dachte auch, vor mein Fenster wäre ein Balkon gewesen und jemand hätte immer reingeguckt und ich dachte mir dann so, hä, warum ist da ein Balkon? Ich war so fest davon überzeugt, dass da ein Balkon ist und da ganz normale Menschen leben, direkt vor mein Fenster. Und ja, total wirres Zeug, habe ich, wie gesagt, auch gedacht, das war richtig komisch. Also mittlerweile kann ich drüber lachen, aber teilweise war das auch sehr beängstigend. Auch diese Halluzination, die ich mehrere Tage danach dann noch hatte, wegen dem Koma, das war wirklich sehr beängstigend. Ja. Teilweise. Ja, weil ich dann auch irgendwie, das ist ganz komisch, aber ich habe meine Augen zugemacht und ich hatte dann da eben so ein Farbspiel vor meinen Augen. Wenn ich die auf hatte, hatte ich das auch. Also ich konnte nicht davor fliehen. Und einmal habe ich dann irgendwie gedacht, jemand sitzt auf mir und würgt mich und sitzt irgendwie mit den Beinen auf meinen Arm, sodass ich mich nicht bewegen kann oder so. Und das war sehr schrecklich, wirklich. Boah. Aber da hatte ich zum Glück nicht lange Probleme mit. Vielleicht 4-5 Tage und das war's.
Da haben ja sehr viele Menschen mit zu kämpfen nach so einer Zeit im Koma. Entweder mit Halluzinationen oder ganz im Delirium, also richtig mit totaler Verwirrtheit und eben sehr starken Halluzinationen und Orientierungslosigkeit und so. Boah, ich habe auch Dinge gesehen, das war wirklich, ich hatte das Gefühl, so ich lag in einem Sitzsack, neben mir wären noch 2 andere Leute, dann lag meine Oma unterm Bett. Ich hatte die ganze Zeit so Mücken oder Fliegen an der Decke, das war vielleicht unangenehm. Boah, die waren da die ganze Nacht und immer und es war so furchtbar. Oder ich hatte Nachbarn neben mir im Zimmer, ein Mann, der, ja, genau. Mit, auch noch ein recht junger Mann. Und es ist einfach so strange. Und ich dachte am Anfang, ich liege in der Gruft, weil ich für mich gestorben war auf dem Rückflug. Ich wurde ja zweimal ins künstliche Koma versetzt, weil ich in Bolivien wieder extubiert, also rausgeholt wurde. Und dann im Flugzeug wieder ins Koma versetzt wurde. Und für mich bin ich gestorben. So. Und ich war so, oh nee, ey, das ist, ich fand auch die Tage nach dem Koma waren die schlimmsten überhaupt.
Ja.
So schlimm wurde es dann zum Glück nicht mehr, weil, das, vor allen Dingen irgendwie weißt du ja, dass du da Blödsinn denkst.
Ja,
das ist ja auch
wirklich so.
Also, du glaubst, dass da dieser Balkon ist oder dass da diese Leute in deinem Zimmer sind oder diese Fliegen, aber du glaubst auch irgendwie das nicht und das ist so, es ist so wirrwarr.
Ja. Nee, das war wirklich komisch. Ich habe auch, als du das erzählt hast mit den Leuten, die neben dir liegen, ich habe auch wirklich manchmal gedacht, hinter mir liegen welche und vor mir liegen welche, neben mir. Und einmal dachte ich auch wirklich für eine längere Zeit, ich würde mit einer anderen Person in einem Bett liegen. Und da hat mich die Pflegerin dann auch mal gefragt, Laura, warum liegst du denn immer so weit links am Rand? Und ich lag da einfach nur, weil ich der Person neben mir Platz machen wollte. Und ich war so lange der festen Überzeugung, dass neben mir jemand liegen würde. Aber ja, da lag niemand.
Ja.
Und das ist richtig komisch. Und so denkt man natürlich bei normalem Menschenverstand, weiß man ja, man liegt nicht zu zweit mit irgendeinem anderen Patienten in einem Bett. Aber da war ich echt der festen Überzeugung, dass da jemand neben mir liegt. Das war echt witzig.
Ja, also witzig in Anführungszeichen. Im Nachhinein, in dem Moment.
Ja, im Nachhinein.
Ja, oder, also ich weiß nicht, in Bolivien, da war ich noch schlimmer desorientiert im Krankenhaus. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich denke mal, ich hatte eine Magensonde. Ich weiß es aber nicht mehr, genau. Auf jeden Fall haben die mir immer so ein Zeugs gegeben. Und ich dachte halt, also irgendwie so einen komischen Preis. Kann sein, dass die es einfach sondiert haben. Also, dass die da einfach... Und ich habe das halt immer wieder hochgewirkt, weil ich weiß nicht, ich habe mich da sehr gegen gewehrt, dann wurde ich wieder abgesaugt. Und oh, das war so furchtbar. Und es war immer dasselbe, immer das Gleiche. Wenn die da irgendwas reingetan haben, es kam immer wieder raus. Und dann haben sie wieder mit diesem Schlauch. Und ich habe das immer wieder gemacht, immer wieder. Und es war einfach sein einziger Kampf, weil ich einfach nicht verstanden habe, was los war. Ich habe es auch gar nicht verstanden, dass die jetzt an den Verbänden sind. Ich habe mir gedacht, was wollen die denn mit diesen ganzen Tüchern hier? Also was macht die denn da? Und oh nee, also das ist wirklich in dem Moment... Vor allen Dingen auch unbeschreiblich im Nachhinein. Also, wir dürfen darüber lachen, aber ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen doof, wenn andere Leute darüber lachen. Also manchmal lade ich die auch dazu ein, darüber zu lachen, was ich da erlebt habe. Aber an anderen Stellen finde ich es auch so, du hast gar keine Ahnung, ja, ich darf das, aber du darfst nicht darüber lachen. Weil, nee, weiß ich nicht. Okay.
Ja, ich verstehe dich wohl. Ich weiß auf jeden Fall, was du damit meinst. Aber ich fand es auch schlimm, allgemein auch mit diesem Absaugen, mit wenn man, oh, das war echt, oh, es war so ekelhaft, das war, ich hab's gehasst, ich hab's wirklich gehasst und man wusste ja auch erst gar nicht, wie, was man gerade machen soll als Patient, ob man husten soll oder ob man das irgendwie unterdrücken soll und, oh, und ja, die Magensonde, ich hatte die durch die Nase gehabt und das war so ekelhaft, ich sollte essen, ich sollte also mittlerweile selbst essen und ich konnte irgendwie kaum was runterschlucken, weil da halt diese Magensonde noch war. Oh, das war echt nicht schön, das war, boah. Nee.
Ja, mir wurde die gezogen, kurz nachdem ich wach war, aber dann nach einer Woche wieder gelegt, weil ich, weiß ich nicht, 34 Kilo gewogen habe. Und ich fand das so furchtbar. Und vor allen Dingen, ohne dass sie mich gefragt haben, ich bin einfach nach einer OP aufgewacht und hatte so ein Ding in der Nase. Und da war ich immer noch ein bisschen verwirrt, aber ich bin vollkommen in den Streik getreten. Das war ein Zeitpunkt, wo ich eigentlich schon wieder reden konnte und ich sollte auch was essen, aber ich habe mich halt geweigert. Ich habe mich geweigert zu trinken, ich habe mich geweigert zu essen, ich habe mich geweigert zu sprechen. Weil einfach jedes Wort, was du gesagt hast, hat einen Kotzreiz ausgelöst. Die war da halt immer schon in deinem Kehlkopf und sobald der sich bewegt hat, fand ich das, oh nee. Und gleichzeitig, es gibt Menschen, die sind ihr ganzes Leben lang sondiert. Die sind jetzt nicht unbedingt die Erfahrungen, die wir jetzt teilen, sind nicht unbedingt die Erfahrungen, die Menschen, die dauerhaft sondiert sind, machen. Zum Teil sicherlich, aber ich möchte einfach dazu anregen, das jetzt nicht über einen Haufen zu schmeißen und jetzt zu sagen, oh, wie furchtbar das sein muss und oh, schrecklich und du atmest. Nee, das ist ja nicht diese Sache.
Und das war's von uns für heute. Wir hoffen, wir konnten euch einige Impulse mitgeben. Wir freuen uns sehr über Feedback. Ich zum Beispiel über meinen Instagram-Account Leben mit Verbrennungen und Lauras Instagram-Account heißt laura_mkg. Sie macht da viel Aufklärung und Prävention und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin alles Gute für euch und auf Wiederhören.